Ein Leben, ein Werk, ein Schicksal. Alles ist persönlich. Persönlich. Heute mit Susanne Gerlach.
Heute ist Uli Masut aus Weimar zu Gast bei Persönlich. Hallo Uli.
Ja, hallo Susanne.
Wir sind per Du. Du bist Kabarettist, Musiker, Komponist und verbindest all das mit einem klaren Blick auf gesellschaftspolitische Entwicklungen. Worüber willst du auf keinen Fall heute sprechen?
Gibt eigentlich kein Thema. Also wenn mir was unangenehm sein sollte, dann sage ich dir Bescheid.
Kann man in Zeiten wie diesen noch politisches Kabarett, politische Satire, die bissig und unbequem ist, auf die Bühne bringen?
Kann man schon. Man muss dann nur mit entsprechenden Folgen mitunter rechnen. Ja. Das heißt, also oftmals kommen solche Veranstaltungen gar nicht mehr zustande, weil Veranstalter von vornherein irgendwie sagen, nee, das ist uns nicht mehr zu Pass. Oder es gibt Proteste aus der sogenannten Antifa-Szene, die dann mobil machen, wenn der oder der kommt, der im sogenannten rechtsextremen Milieu verortet wird oder Verschwörungstheoretiker da gilt. Ja, aber da, wo die Veranstaltungen stattfinden, da macht es dann mitunter auch noch Freude.
In wessen Tradition siehst du dich?
Ja, vielleicht am ersten so bei Dieter Hildebrand, obwohl ich eigentlich nie ein großes Vorbild hatte. Also mein Weg zum Kabarett ist eigentlich gekommen über Georg Schramm. Ich habe ja früher eigentlich nur Musik gemacht und dann habe ich Georg Schramm auf Einladung, ich weiß gar nicht von wem, zum ersten Mal gesehen in Düsseldorf und war begeistert. Ja. Ich habe gesagt, das ist eigentlich das, was ich auch gerne machen würde. Und ich habe damals mit einem Kollegen zusammen, wir hatten so ein Duo, da habe ich bei dem Klavier gespielt, so ein Singer-Songwriter aus Duisburg. Und das ging auch immer schon so ein bisschen so in diese Comedy-Ecke, habe dann schon mal so kleine Sketche geschrieben. Aber als ich den Schramm gesehen habe, das ist mein Ding. Und dann habe ich Kontakt zu dem aufgenommen, was damals sehr schwierig war. Es gab noch keine Handys und so, ne, alles immer Festnetztelefon. Dann bei ihm auf einen Anruf Verantworter gesprochen, dann rief der wieder bei mir an, lange Rede, kurzer Sinn. Dann hat er in Berlin gespielt, habe ich dann über seine Agentur erfahren, bin dann hin. Sehr, sehr lange, also bis morgens um 4 Uhr oder so haben wir zusammengesessen, miteinander geredet. Ich habe ihn gefragt, ob der nicht Regie machen wollte für mein erstes Kabarettprogramm. Und dann hat er gesagt, ja, er fühlt sich ja sehr geehrt, aber er könnte das selber auch nicht. Er hat auch jemanden, der ihm hilft, ne, Hilde Schneider aus Konstanz. Und ich sollte die doch mal fragen. Und ja, das habe ich dann gemacht. Die wollte dann von mir irgendwas sehen, hatte ich aber gar nicht. Ne, hat dann irgendwie was zusammengebastelt, so videotechnisch. Der geschickt hat gesagt, ja, würde sie interessieren, ich soll mal kommen. Und dann ging's los.
Georg Schramm, also mir fällt da der Namensvetter Georg Kreisler ein. Die einzig richtige Einstellung zur heutigen Welt ist die eines gefegten Galgenhumors. Das trifft nach wie vor zu, auch auf dich?
Ja, absolut. Also die Zeiten, die werden ja wirklich immer verrückter. Und da ist Humor schon eine ganz gute Hilfe, um über die Runden zu kommen, meiner Meinung nach.
Nun kann Kabarett laut oder leise sein, unterhalten oder aufrütteln. Wie würdest du deine Art Kabarett beschreiben? Wie bist du deinem Publikum gegenübergetreten?
Eher leise. Also ich bin kein Schreihals gewesen auf der Bühne, sondern eher leise. Aber leisen Tönen kann man ja auch sehr laut sein.
Und sehr deutlich.
Ja, auch. Mhm.
Bruno Jonas hat mal gesagt, Kabarett ist, wenn man trotzdem denkt. Wie hältst du das mit dem Denken? Bist du jemand, dessen Gedanken immer zu kreisen? Ich finde ja gerade, im Moment ist es nicht so ganz einfach, gedanklichen Abstand zu Ereignissen, Entwicklungen in der Welt hinzukriegen. Gelingt dir das?
Ja, ich meine, mit dem Denken, das geht ja los, wenn man morgens wach wird. Also dann ist ja schon, gelingt der erste Kaffee.
Oder manch einer kann davon gar nicht erst einschlafen.
Oder so, oder wie heute Morgen, hat es geschneit, komme ich überhaupt mit dem Auto, ja, lassen die Verhältnisse das zu, aber hat alles geklappt. Ja, das Denken ist ja eigentlich immer da. Ja. Und kreist bei mir, also seit vielen, vielen Jahren eigentlich immer wieder auch um die Tagespolitik und gesellschaftliche Entwicklung, die man gar nicht ausschließen kann, kommt man ja nicht drum herum.
Wenn man dich so hört, dann weiß man, du kommst nicht aus Thüringen. Du bist aus dem Ruhrpott. Woher genau?
Aus Rheinhausen. Also Rheinhausen ist linksrheinisch Duisburg. Und da haben wir auch gelebt bis vor 16 Jahren, 17 wären es jetzt schon. Und ich habe ja, also um jetzt zu erklären, wie wir nach Weimar gekommen sind, durchs Kabarett Deutschland ganz gut kennengelernt. Ja, ich war ja überall, Norden, Süden, Westen, Osten dann auch. Und habe mich dann immer wieder gefragt, wenn ich nach Hause kam, Mensch, Deutschland ist so schön, warum Duisburg, ja? Und dann war für meine Frau und mich, die ja meine Agentur gemacht hat all die Jahre, eigentlich klar, wenn die Kinder mal aus dem Haus sind, dann verändern wir uns nochmal, also ne, örtlich. Und wir haben dann 1999 haben wir so eine Tour gemacht auf den Spuren von Johann Sebastian Bach. Weil meine Frau ist eigentlich ursprünglich studierte Kirchenmusikerin und ich habe zwar Musik für Lehramt studiert, hatte aber lange Zeit auch eine nebenamtliche Stelle für Kirchenmusik in der katholischen Kirche. Und dann waren wir ja auf den Spuren von Johann Sebastian Bach halt hier unterwegs, ne? Eisenach, Arnstadt, Ohrdruf, diesen ganzen Käfer, wo der da Anstellung hatte. Unter anderem natürlich dann auch in Weimar, wo der ja länger war. Und dann waren wir begeistert von Weimar. Wir können es gar nicht anders sagen, ne? Freiburg war auch mal so ein Gedanke, aber Freiburg, wenn man dann einen Auftritt in Hamburg hat oder so, das ist schon ein sehr langer Weg. Und da war Weimar einfach zentraler. Man hatte damals auch noch einen ICE-Anschluss. Denn das ist ja auch irgendwie nicht unwichtig.
Der hat sich jetzt erübrigt.
Der hat sich leider erübrigt, genau. Ja, und dann haben wir tatsächlich Urlaub gemacht, immer so eine Woche oder 10 Tage in jeder Jahreszeit. Ja, weil wenn die Sonne scheint, ne, ist überall schön. Und dann hat sich Weimar aber immer von der besten Seite präsentiert. Und haben dann, ja, das ist es. Und dann haben wir mit den Kindern nochmal, wir haben also unsere Silberhochzeit dann gefeiert in Weimar sogar. Den Kindern hat es irgendwie auch sehr, sehr gut gefallen, dann immer noch. Ja, dann ist der Entschluss umgesetzt worden, zack, sind wir Thüringer geworden.
Vom Ruhrpott ins Thüringer Becken, du magst also die Niederungen.
Ach so, ja, gut, ja, wenn man so will, ja. Ja. Leider fehlt hier der, so wie der Rhein, ne? Also am Rhein war ich schon sehr, sehr gerne und sehr, sehr häufig spazieren. Das gibt es leider in Weimar oder gab es in Weimar nicht.
Ja, die Ilm kann nicht mit dem Rhein mithalten.
Nee. Hey.
Obwohl die auch sehr hübsch ist.
Ja.
Hast du denn noch Bezüge zu deiner alten Heimat?
Wenig, ja. Bedingt durch Corona, muss ich sagen. Also alles, was da so an engen Freunden oder engeren Freunden war, das ist weggebrochen. Weil ich bin ja Verschwörungstheoretiker, ne, Leugner. Antisemit bin ich ja neuerdings sogar auch noch.
Das sind ja eine Menge Titel, die du ja erworben hast.
Genau, da kommt einiges zusammen, ja.
Das heißt, da sind alle Verbindungen abgeschnitten inzwischen? Oder hat sich das jetzt nach so vielen Jahren, es sind ja inzwischen auch schon wieder 5 Jahre, wieder ein bisschen angenähert? Gibt es Gespräche mit diesen Menschen? Oder ist das tatsächlich ein Cut gewesen?
Nein, das ist ein Cut. Und nicht nur mit den Bekannten und Freunden, also im Rheinland, sondern vor allem auch mit den Leuten in Weimar. Hm.
Das heißt, da hattet ihr euch einen Freundeskreis aufgebaut?
Ja.
Und
Freundesbekanntenkreis. Wir waren da eigentlich ganz gut vernetzt. Also als kulturell auch. Ne? Die Almut hat häufiger mal ausgehauschen im Opernchor. Wir waren auf so vielen Opernpremieren und so kannten da ja auch alle möglichen Leute. Das ist alles weg. Alles. Komplett.
Das ist unglaublich. Wie geht ihr damit um? Also
uns geht's gut. Jetzt geht's wirklich gut. Kannst nicht anders sagen. Wir leben ja auch gar nicht mehr in Weimar, sondern jetzt seit ein paar Monaten sind wir umgezogen nach Auerstedt. Für uns war eigentlich klar, ich habe ja mit dem Kabarett aufgehört. 27. Dezember 2024 war mein letzter Auftritt. Ja. Und dann wollten wir eigentlich zurück ins Rheinland. Konkret so in den Krefelder Raum, weil unser ältester Sohn, die haben da ein Haus gekauft, dann jetzt auch ein Kind seit 2 Jahren.
Das heißt, ihr seid schon Großeltern?
Ja, schon Großeltern, schon mehrfach jetzt, ja. Und der wird demnächst 40, klein. Die leben in Berlin, aber Berlin kommt für uns nicht in Frage, das geht gar nicht, ne? Da kann ich irgendwie nicht hin. Krefeld so im Umland, Kempten, das wäre irgendwie ganz schön gewesen. Ja, und dann kam Marion Schneider, ist eine Unternehmerin mit ihrem Mann aus Auerstedt, denen da die dortige Therme gehört, die ich kennengelernt habe, auch über die Corona-Zeit, weil die damals kandidiert hat für die Freien Wähler. Und ich hatte mich engagiert für die Basispartei. Und so hatten wir uns kennengelernt. Wir hatten einmal im Monat irgendwie so einen Showfix. Und die hatte mich dann gefragt, ob ich nicht ein Kulturprogramm auf die Beine stellen wollte in Liebstedt. Da gehört denen nämlich noch eine Burg. Und dann habe ich mich bedankt, also für die Anfrage und so. Aber wir gehen im nächsten Jahr zurück ins Rheinland. Und da war die völlig entsetzt. Sie können doch nicht weggehen. Und warum? Und dachte immer, ich hätte eine tolle Wohnung für euch. Und ihr kommt doch mal mit der Almut, guckt euch das doch mal an. Und ja, dann sind wir erst nach Liebstedt und sind dann nach Auerstedt. Und also wirklich eigentlich aus Höflichkeit. Ja, um dann zu sagen, ja, also wirklich ganz toll. Aber wir ziehen dann doch wirklich rüber ins Rheinland.
Die Entscheidung stand schon?
Für uns war klar, wir haben schon die ganze Zeit nach Wohnungen auch geguckt und so oder irgendwelchen Objekten. Und dann haben wir dann die Wohnung gesehen und dieses ganze Terrain. Ja. Und dann haben wir gesagt, ja komm, zwei Tage einfach mal überlegen. Und dann haben wir gesagt, wir machen das, wir bleiben hier. Das war wirklich eine sehr gute und sehr richtige Entscheidung. Lag uns ein bisschen im Magen, weil die Kinder im Rheinland schon gehofft hatten, irgendwie jetzt auch Unterstützung, ne? Oma und Opa kommen. Aber die haben natürlich auch gesagt, ey, ihr müsst das sehen, ihr, das ist euer Leben, ne? Ihr müsst euch das ja irgendwie zurechtbiegen. Ja, das war super und wir fühlen uns da richtig, richtig wohl. Und jetzt auch noch mit so einem schönen Umfeld. Ich meine, das sind jetzt wirklich Freunde geworden, ne? Also die beiden auch. Wir haben, also wir wohnen da in dem sogenannten Schloss Hof. Klingt gut, ist auch gut. Und wir haben über einen gemeinsamen, also die nennen das immer einen Balkon, ist aber alles irgendwie zu, richtig groß, Fläche. Und einen gemeinsamen Zugang, also von meinem Arbeitszimmer zu deren Wohnzimmer beziehungsweise zurück. Ne, da liegt jetzt auch so ein großer Läufer, dass wir uns dann gegenseitig so besuchen können. Ist echt schön. Gibt einen Swimmingpool da in dem Schlossgarten. Und
wow.
Ja. Eine gute Entscheidung.
Und euer Haus ist ja auch ein offenes Haus. Ja. Also ihr habt gestern Gerd Reuter in euer Wohnzimmer eingeladen.
Ja, richtig. Mhm.
Ihr macht dort Veranstaltungen, so eine Art Salonkonzerte. Mhm. Da kommen jede Menge Menschen in euer intimstes Zuhause. Da muss man vorher aufräumen, hinterher dann auch wieder. Nervt das nicht? Warum tut ihr euch das an?
Ich finde, diese Salons sind einfach eine schöne Erfindung. Ja, kommt ja nicht jetzt durch uns, gab es ja früher schon immer. Und haben wir in Weimar auch schon gemacht früher. Also war es eigentlich nur Musik, die wir dann gemacht haben in Weimar, immer Leute eingeladen. Also wir haben nie selber da was gemacht, sondern immer nur Leute eingeladen. Und dann durch diese Corona-Zeit dann auch Leute, die gesprochen haben. Milos Matuszek war mal da, Patrick Pahab, Helmut Röver und jede Menge Musiker. Und das wollten wir eigentlich beibehalten. Und jetzt haben wir gestern in Auerstedt die erste Veranstaltung gemacht bei uns im Wohnzimmer. Wir haben schon drei gemacht in der Mallorca. Das ist so ein ganz toller Veranstaltungsraum, den müsst ihr auch mal anschauen. Das war zweimal Musik, das war einmal so ein Leonard Cohen-Abend, dann war Vera Lengsfeld einmal da. Dann gab es jetzt Ende November, am ersten Advent, noch mal ein Weihnachtskonzert, haben Freunde von uns bestritten. Ja, und die erste Veranstaltung bei uns im Wohnzimmer mit 60 Leuten.
Ein großes Wohnzimmer offensichtlich.
Ja, da ist schon Platz und das hat auch super funktioniert. Ne? Also wir waren ein bisschen wiggelig, so, ob das alles so läuft, wie wir uns das vorgestellt haben. Ne? Und hat super funktioniert, war spitze.
Also
toller Abend.
Resonanz.
War richtig voll. Also wären viel mehr Leute gerne noch gekommen, die bringen wir nicht unter. Gerd Reuter hat dann sogar übernachtet, der wollte eigentlich nach Hause wieder fahren. Da war aber dieser Blitzregen, Blitzeis gestern Abend, das war gar nicht möglich, ne? Da noch irgendwie wegzukommen. Und dann, ja, du kannst auch gut hier pennen und ja, dann haben wir morgen noch gefrühstückt.
Manchmal reicht euer Wohnzimmer auch nicht. Ihr organisiert auch das Festival Musik und Wort im Schießhaus in Weimar. Das ist ja ein ganz besonderer Veranstaltungsort.
Ist es, Punkt.
Ja, ich fand die Geschichte sehr interessant. Das ist das ja von Johann Wolfgang von Goethe, 1804.
Ja, der hat da mitgestrickt, ja.
In Auftrag gegeben wurde. Und Schießhaus ist ja auch ein besonderer Name. Also
hat aber jetzt nichts mit Schießen zu tun, ne? Sondern das war damals einfach so ein Ort für ja, Feierlichkeiten, ne? Für Lustbarkeiten der Bürger, der Weimarer Bürger, so muss man glaube ich sagen. Ist dann gekauft worden nach der Wende von einem Unternehmer auch, Uwe Hoffmann. Und den habe ich gefragt, ob das nicht eine Möglichkeit wäre, um da so ein Festival zu organisieren. Die Idee mit dem Festival, die kam, also während der Corona-Zeit sind ja viele Vereine, Gruppen, wie auch immer, Bewegungen oder so entstanden. Eine von denen heißt Musik in Freiheit, gegründet von Roger Hanschel, das ist ein Kölner Musiker und Komponist. Und ich war da auch Mitglied und das ging eigentlich immer nur so online zunächst. Und dann haben wir im September 2022 das erste Mal ein Live-Treffen gehabt unten am Bodensee, ne, Burg Hohenfels. Und da waren über 100 Leute, ja. Großartige Musiker, die dann teilweise auch da irgendwie musiziert haben und so. Und dann habe ich gedacht, Mensch, alles kritische Leute auf so einem fantastischen Niveau, muss man doch irgendwie einfach mal eine Sache auf die Beine stellen, wo man so eine Art Festival mit Rednern natürlich. Wer da bereit, irgendwie mitzumachen? Ja, alle Hurra. Habe ich gesagt, gut, dann ich kümmere mich. Ja, habe dann Kontakt aufgenommen hier mit Uwe Hoffmann. Und der hat gesagt, können wir machen. Ja, und dann war ich eingeladen bei Fair Talk, bei Jens Lehrich, mit Daniele Ganser, da war Gabriele Gysi auch da und Hans-Joachim Marz. Tolle Runde. Und habe dann Hans-Joachim Marz gleich gefragt, ich sage mal hier, ich habe die und die Sache vor, könntest du dir vorstellen, da irgendwie, gibt aber kein Geld. Ja, ich sage, wir müssen erstmal sehen, alles, was reinkommt, wird aufgeteilt. Und sagte, ja klar, bin dabei, Gabriele auch. Und dann war Ulrike Garo noch da, Jürgen Fliege, den ich auch schon aus früheren Zeiten kannte, weil das war ein sehr guter Freund von dem damaligen Pastor von meiner Frau. Und wir haben uns immer wieder mal gesehen, auch so privat, und habe den noch gefragt, ob der dann vielleicht diese Gesprächsrunde moderieren würde. Ja, und so kam dann irgendwie eins zum anderen. Und dann war es im zweiten Jahr schon fast ein Selbstläufer. Und jetzt habe ich vor 2 Wochen, also die Karten sind jetzt online, also man kann den Ticketverkauf und ist schon fast alles ausverkauft.
Ja, das ist gut zu wissen, weil man muss schnell sein.
Genau. In diesem Jahr zum Festival, das Festival Musik und Wort in Weimar, 18. bis 20. September, sind dabei als Redner am Freitag Paul Kallem. Am Samstag wird dabei sein Uwe Tellkamp, dann Kevan Supisiyavash. Jürgen Fliege wird mit mir zusammen so einen Programmteil machen, der da heißt Das Festival singt. Das wird auch spitzenmäßig. Dann ist dabei Harald Martenstein und Peter Höris, der sich zum Thema auslassen wird, rechts, links in der Politik, in der Gesellschaft überhaupt. Tolle Sache, wer Interesse hat, schnell Karten sichern. Man muss schnell sein.
Als dieses Schießhaus gebaut oder konzipiert wurde, das waren ja auch Zeiten wachsender politischer Unsicherheit im Kontext der Aufklärung.
Ja.
Und das scheint mir eine gute Parallele zu sein zu dem, was ihr da auf die Beine stellt.
Also da habe ich bei der Ursprungsidee gar nicht dran gedacht, ne? Sondern ich wollte einfach nur einen Ort haben, auf den ich mich verlassen kann. Nicht, dass dann irgendwie eine Woche vorher heißt, nee, kommt da nicht rein. So wie jetzt, ich hätte ja nicht letzte Woche Montag hätte ich irgendwie eine Aufzeichnung gehabt für eine Talkrunde bei Auf 1, ja, mit Thomas Idlinski. Die ist abgesagt worden, weil die Antifa aus Passau da richtig Alarm gemacht hat in dem Hotel, wo aufgezeichnet werden sollte. Und wir stellen uns vor das Hotel und haben dann so Briefe geschrieben an die Hoteldirektorin, die ist dann prompt gleich eingeknickt, machen wir nicht. Und das ist ja eigentlich nicht so schön. Da will man nicht, da will man schon einen Ort haben, wo man wirklich sicher ist. Und das ist das Schießhaus. Und ich habe natürlich auch mit der Polizei Kontakt aufgenommen, weil gab dann Leute, die gesagt haben, du brauchst unbedingt, du musst irgendwie Security und was weiß ich nicht alles und so. Nee, habe ich gesagt, wir sind einfach ein Festival und wir haben eine Polizei und die muss sich letztendlich darum kümmern, dass wir da safe sind. Ja. Und das haben die mir auch zugestanden und da ist auch nichts passiert. Und jetzt alle 3 Jahre nicht und das wird in diesem Jahr nicht anders laufen.
Wir drücken mal die Daumen, dass es so ist.
Ja, genau. Danke.
Bei euren Veranstaltungen geht es ja auch offensichtlich um geistige Wehrhaftigkeit.
Ja.
Und mir ist da so die Lach- und Schießgesellschaft, die in der Mitte der 50er Jahre mit dem von dir genannten Dieter Hildebrand gestartet ist, in den Sinn gekommen. Und vielleicht ist das ja auch so ein kleines bisschen Wurzel dieser ganzen Idee. Also im Namen Lach- und Schießgesellschaft, es ging auch damals schon um die Wiederaufrüstung der Bundesrepublik.
Mhm.
Und das ist ja auch ein Thema, was euch bewegt.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Krieg und Frieden, also vor allem Krieg. Ja. Und Frieden ist für viele Leute ja gar nicht mehr denkbar. Ja. Also wenn ich von Friedrich Merz an solche Sätze höre, ja, Frieden gibt es auf dem Friedhof. Ja, und gute Nacht. Na, wo sind wir denn? Ja. Und die Leute, die sich dann irgendwie für Frieden stark machen oder so, die dann auch noch irgendwie als Nazis zu beschimpfen. Wohin wollen wir?
Eine Entwicklung, die sehr besorgniserregend ist. Ich frage mich, wie gehst du damit um, mit dieser, ja, ist fast so eine Ohnmacht? Und ist diese Möglichkeit, solche Veranstaltungen zu organisieren, auch eine Möglichkeit, wieder in die Kraft zu kommen, wieder das Gefühl zu haben, man kann etwas tun?
Ich glaube, man muss die Kraft ja erstmal haben, um so eine Veranstaltung überhaupt zu machen. Erstens, die Kraft habe ich aber. Ja. Und ich fühle mich auch nicht ohnmächtig, überhaupt nicht. Also in dem Sinne, weil ich ja schon lange gesehen habe oder so, im Großen und Ganzen kannst du eh nichts machen. Also auch mit dem Kabarett kannst du ja eh nichts machen. Das ist vielleicht schön, wenn man irgendwie Leute dann nach dem Auftritt kommen und sagen, ach so, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht oder interessant oder so. Prima. Aber im Großen und Ganzen ändern tust du doch nichts. Nichts. Ne? Also letztendlich ist das ja auch immer noch Unterhaltung. Finde ich auch wichtig. Also wenn im Kabarett nur noch darum geht, dass da irgendwie rumgemotzt wird und dit geht nicht und dat geht nicht und so. Nee, letztlich geht es um Unterhaltung und auch um Lachen. Ja, also Lachen ist schon sehr, sehr, ja, sehr, sehr befreiend, sehr wichtig. Und mit dem Festival, also das ist einfach eine große Freude. Und das kommt ja auch zurück. Also ich erlebe das ja von den Leuten, die da sind, ne, die, wenn sie mal zum ersten Mal da gewesen sind, gesagt, Mensch, so schön, ne? Einfach mit Leuten reden zu können, ohne drüber nachdenken zu müssen, kann ich das jetzt sagen, kann ich dit noch sagen? Und da sind wir ja mittlerweile. Ja? Also ich kann erzählen, als wir Werbestände gehabt haben hier für die Basis, also im damaligen Bundestagswahlkampf oder so, dass wir in Erfurt, hier da auf dem Platz am Anger, ne, hatten wir immer so einen Stand, dass die Leute, wenn die mit uns gesprochen haben, die haben sich umgedreht nach links und rechts und irgendwie geguckt, ne, steht da vielleicht jemand hinter uns, der dann mithört, vielleicht mitschreibt, so richtig so DDR-Zeiten. Ja. Und diese Entwicklung, die wir jetzt gerade aktuell erleben, Stichwort Daniel Günther, ja, Frau Prien jetzt am Wochenende nochmal ordentlich nachgelegt hat, also das, die Pressefreiheit, boah, ne. Am besten alles weg. Alles, was kritisch ist, alles, was nicht mehr ins Konzept passt, alles, was irgendwie sagt, wie anders sein sollte. Und wo, also wer Kritik äußert, ist Nazi, Punkt, fertig. So einfach ist das.
Aber gerade in Ostdeutschland stößt vielen Menschen das ja negativ auf oder die erkennen das wieder.
Ja.
Merkst du den Unterschied zwischen dieser Mentalität der Menschen hier und der in den Altbundesländern im Rhein-Main-Gebiet?
Ja, das auf jeden Fall. Also wenn ich jetzt auf Nordrhein-Westfalen gucke, ja, also von daher bin ich wirklich froh, dass wir in Thüringen geblieben sind, ne, und nicht rüber sind in den Wertewesten. Ja.
Du hast ja auch zwei Söhne, du hast es vorhin schon erwähnt, und sogar Enkelkinder. Und insofern kannst du ja auch ganz persönlich Angst bekommen, was die Wehrpflicht und die Wiedereinführung oder den Einzug von Reservisten und ähnliche Dinge angeht. Also in deiner Familie besorgt dich das?
Also jetzt, was die Söhne betrifft, nicht. Der Älteste ist Kriegsdienstverweigerer, der Jüngste musste gar nicht zur Bundeswehr. Und die haben beide Mädchen. Also jedenfalls sind das noch Mädchen, kann sich ja dann auch mal schnell ändern. Also die Sorgen hätte ich da jetzt im Moment nicht. Aber diese Kriegsgefahr, die da ins Haus steht und die doch immer massiver deutlich wird, die kann einen schon besorgen. Ja, ich habe gerade noch mit meinem Bruder telefoniert, hatte gestern Geburtstag. Die sind jetzt gerade an Ausziehen. Ich sage, ja, bring das Geld durch. Was da ist. Die haben ein Haus, wenn man dann solche Überlegungen hört. Ja. Also Herr Merz möchte ja auch an die privaten Konten und so. Und von daher, da bin ich froh, dass wir keine Immobilie haben, ne, oder nie eine wollten.
Was würdest du denn sagen, in welcher Lebensphase bist du gerade?
Habe ich auch noch nie darüber nachgedacht. Ja.
Du hast da jetzt was angeschlossen, du hast neue Dinge angefangen, du hast Freunde verloren, du hast Freunde gewonnen.
Ja, ich konzentriere mich jetzt erstmal irgendwie aufs, ja, Rentnerdasein, wenn man so will. Das ist die Phase. Bin jetzt über 60, also ein Drittel meines Lebens ist um. Schauen wir mal, was der Rest noch so bringt. Ja. Aber ich bin eigentlich irgendwie zuversichtlich. Ja.
Was macht dich zuversichtlich?
Ja, auch meine Frau. Wir fühlen uns wohl in Auerstedt. Ja. Der Weg nach Weimar ist manchmal ein bisschen weit, weil in Auerstedt, also in Auerstedt gibt es gar nichts. Ja. Da gibt es das Schloss, ein sehr gutes Restaurant jetzt seit einiger Zeit. Also da kann man ruhig mal Werbung machen für, wenn man gut essen gehen will in Thüringen, in einer wirklich schönen, gepflegten Location. Kann ich nur empfehlen, mal Schloss Auerstedt aufzusuchen. Kommen Leute mittlerweile aus Leipzig, nur zum Essen. Ist jetzt seit Juli unter neuer Führung. Sascha Jacobi macht das. Spitzenmann.
Das heißt, ihr habt euch an die Thüringer Küche gewöhnt?
Ja, die ist gar nicht so thüringisch. Schon natürlich, ne? Der bindet dann alles irgendwie so mit ein. Neulich hat der Trüffelabende gemacht. Ja, es gibt ja in Deutschland auch Trüffel, wusste ich auch nicht. Hat dann auch eine Frau eingeladen, die sich mit dem Thema auskennt. Wir haben bei uns in Reisdorf, 2 Kilometer entfernt, eine Trüffelfarm, die jetzt angebaut. Ja. Und der Trüffel, der da serviert wurde, kam alles von um die Ecke. Gänse, also St. Martinsgans und so, Gänse von Burg Liebstedt, die alle man namentlich kannte, wenn man den will. Ja, aber sonst ist in Auerstedt eben nichts. Also von daher ist zum Einkaufen bei uns Bad Sulza, da kann es aber auch schon mal vorkommen, wie jetzt erlebt im Sommer oder so, da kriegst du keine Apfelsinen. Apfelsinen, ja, haben wir nicht. Gibt es dann erst wieder, wenn es kälter wird oder so. Da muss man dann nach Weimar fahren oder nach Polder. Aber ist ja letztendlich auch machbar.
Ihr seid Genießer oder du bist Genießer?
Ja, weiß ich. Ja, also ich gehe gerne essen. Klar. Also jetzt nicht so überkandidelt, das mag ich eigentlich überhaupt nicht. Eine ehrliche Küche, wo jemand mit Herz und die Sachen da vertritt, die er macht, ist gut. Und da ist das Schloss eine gute Adresse. Aber es gibt auch einen guten Griechen in Bad Sulza. Und den Schwanenteich gibt es auch noch. Ich bekomme da keine Tantiemen für die Sachen, die ich hier sage. Ja.
Also. Und wer kocht von euch?
Meistens Frau Masud, ne? Also Almut. Obwohl ich jetzt, seitdem ich da dieses Rentner-Dasein pflege, hin und wieder auch am Kochtopf stehe.
Frau Masud hat ja auch viel bei deinen Programmen mitgesprochen, habe ich so in einigen Programmen entnommen. Die hat immer mal wieder die Titel geändert oder Einwürfe gemacht. Ist das tatsächlich so oder war das Teil eures kabarettistischen Programms, sie damit auf die Bühne zu holen?
Ja, das hat sich einfach so ergeben. Das ist ja letztendlich Frau Masud eine Kunstfigur. Also die hat mit dem ganzen Programm nie was zu tun gemacht. Sie hat wirklich das Booking gemacht. Ja, das war auch wirklich ganz klare Teilung. Und um Texte und so habe ich mich gekümmert oder dann in Zusammenarbeit mit Hilde Schneider halt. Aber da hat man eine ganz klare Trennung. Und so ist das jetzt auch mit dem Festival. Also ich mache das Festival. Wir haben auch so ein, ich nenne die Helferlein. Meine Helferlein, die sind ein paar Leute. Ne, dass man hier müsste dahin und so, einfach mal gucken, ne, Einweiser für die Leute, einen Parkplatz und so, ihr könnt hier parken, da parken und so weiter und so weiter. Das macht sie dann, aber das ist mittlerweile ein sehr gut eingespieltes Team, läuft super.
Und das sind alles Menschen, die das aus ihrem Bedürfnis heraus machen, damit beizutragen?
Genau.
Also wirklich kein kommerzielles Konzept im engeren Sinne?
Nee. Ja, und das finde ich auch großartig. Also wir hatten ja jetzt wirklich schon die tollsten Künstler, also musikalisch, ne, und auch Redner, dass die dann, also vor 2 Jahren war Michael Esfeld da, ja, der kommt aus Lausanne. Als ich mit dem Kontakt aufgenommen habe und mir erzählt habe, worum es geht, ja, der gesagt, ja klar, ich sage, aber hier, es gibt keine Kohle. Erstmal. Ne? Ich kann dir sagen, was es im letzten Jahr gab und vielleicht wird es in diesem Jahr ein bisschen mehr. Ja, egal. Ich bin dabei. Ja. Super. Spitze machen die und funktioniert. Und jetzt habe ich auch einen Sponsor, also der sich bei mir gemeldet hat. Toller Typ, der ja die Sache einfach irgendwie gut finden möchte und unterstützen. Philipp, vielen Dank dafür.
Das heißt, es gelingt dir eigentlich immer, Räume zu füllen. Und ich habe gelesen, du hast auch Orgel gespielt. Du hast ja Musik und Germanistik studiert. Und wie bist du auf die Orgel gekommen?
Naja, ich habe ja eine katholische Sozialisation. Ne? Ich war natürlich Messdiener, das ganze Programm. Also richtige Kirche halt, sag ich immer. Ja, aber Duisburg halt, ne? Das ist ja Münster. Ja, und in jeder Kirche steht halt eine Orgel. Und mit dem Klavierspielen, das fing bei mir so an, dass mein Vater irgendwie die Möglichkeit hatte, ein Klavier geschenkt zu bekommen oder so, oder für wenig Geld. Und dann hat er dann gefragt, mein Bruder und mich hätte von euch an der Lust, irgendwie Klavier zu spielen. Und so, ich könnte das machen. So, ja.
Wie alt warst du, ne?
Schon älter, ich weiß das gar nicht genau, 10 vielleicht schon oder vielleicht sogar noch älter. Ja. Also ich glaube, angefangen mit dem Klavier ging es so um 13 oder so. Ja. Und gut, dann kam das Klavier, das erste, was ich gemacht habe, ich habe da erstmal reingeguckt, ne, wollte mal gucken, so wie funktioniert dieses ganze Ding. Ja, so kam das und dann selber rumgeklimpert, dann gab es erst einen Klavierunterricht und diese damalige Klavierlehrerin, die spielte auch Orgel. Und ob mich da nicht auch interessieren würde, ja, das hat mich sehr interessiert, Orgel. Ja, und so ging das irgendwie seinen Gang.
Und deine Eltern, die kamen nicht aus dem Kunstbetrieb?
Nee, überhaupt nicht. Ne? Also meine Mutter, die war selbstständig, also Kauffrau war die. Die hatte so einen Lebensmittelladen und auch so einen Lebensmittelvertriebswagen, ne, den die dann hinter mir mit meinem Vater gemacht hat. Mein Vater ist eigentlich Schreiner von Beruf und ja, wir sind in so einem winzigen Unternehmenshaushalt groß geworden.
Hat dein Bruder auch so einen Weg eingeschlagen oder bist du da so ein bisschen das Kuckucksei in der Familie?
Genau, ich bin eher das Kuckucksei. Mein Bruder, der hat sich in der Autobranche verlustiert, da auch eine Ausbildung gemacht und der ist jetzt auch schon in Rente, hat aber jetzt noch Beraterverträge in verschiedenen Firmen. Da geht es um Müllentsorgung. Ne? Das war jetzt in den letzten 10, 15 Jahren irgendwie sein Thema. Ja, aber so mit Kunst oder so hatte der eigentlich nie über deinem Hut.
Und wie bist du dazu gekommen? Also rein zufällig oder hast du so ein Gefühl gehabt, dass es...
Das war einfach da, kann ich gar nicht erklären.
Also immer schon Interesse für Musik und Interesse für Literatur oder was war es genau?
Ja, also Literatur war bei mir ja früher erstmal Comics, ne? Das war ja Literatur. Also ich...
ja. Asterix und Obelix.
Zum Beispiel, ja, habe ich Gerd Reuter gestern einmal gesagt, Mensch, immer jetzt hast du mir sogar mein Bild, was ich über die Römer hatte, ne, hart erarbeitet über Asterix und Obelix, irgendwie auch noch genommen. Und dann natürlich, also ich bin ein großer Max Frisch-Fan geworden dann und habe aber jetzt schon ewig lange keine Romane mehr gelesen. Also die letzten 20 Jahre eigentlich nur noch so Sachbücher, ja, und so tagesaktuelles Zeug. Das ist jetzt eigentlich ganz schön in diesem Rentnerdasein, dieser Zwang produzieren zu müssen. Macht man was oder machst du nichts? Auch egal. Ja.
Du meinst, es wird dir nichts fehlen? Der Applaus, die Fans, die Bühne?
Also was mir auf jeden Fall fehlt, ist das Reisen. Ne? Ich bin gerne gereist, auch immer noch mit der Deutschen Bahn, obwohl das wirklich zunehmend schlimmer wurde. Aber ich hatte immer eine Bahncard 100, ne, für die erste Klasse und rein, raus, das war mit der Bahn, das war irgendwie schön. Ne? Das fehlt mir. Ja. Und wenn dann solche Sachen abgesagt werden, wie die von auf 1, ne, worüber wir gerade gesprochen haben, dann ist das vor allem auch eine Reise, die da wegfällt. So eine Zugreise. Das ist schade. Aber sonst, wenn mal jemand fragt für eine halbe Stunde oder so, dann mache ich auch noch was. Habe auch jetzt im letzten Jahr nochmal mit Ludger K., den wirst du wahrscheinlich auch kennen, der hat ja auch eine Sendung hier im Kontrafunk, haben wir so eine Sache zusammen gemacht in Hamburg. Das war schön. Der kommt auch in diesem Jahr zum Festival. Aber sonst, nö, fehlt mir eigentlich nichts.
Und Reisen bezieht sich wirklich nur auf deine beruflichen Reisen oder reist du auch gerne weit weg in die Welt?
Ja, das würde ich vielleicht viel lieber oder gerne mal machen, aber ich finde dieses Fliegen, ne, so stundenlang im Flugzeug sitzen, no go. Also wenn ich Business fliegen könnte, dann vielleicht.
Also du bist ein Mensch, der Komfort liebt.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja.
Du hast ja in deinem Programm Mein Leben als Ich da auch schon diesbezüglich eine ganze Menge von dir erkennen lassen und die Frage gestellt, was die Welt zusammenhält. Und da hast du auch schon so einen recht kritischen Blick auf die Kirche geworfen, mit der, wie du ja gerade gesagt hast, du aufgewachsen bist und als Messdiener sozusagen hinter die Kulissen schauen konntest. Und hast sogar, glaube ich, gesagt, wo es früher Gebote und Verbote gab, gibt es heute Optionen und zwar jede Menge. Wie schaust du denn jetzt auf die Kirche?
Ja, die Kirche ist für mich durch. um es mal mit einem Satz zu sagen. Also sowieso vorher schon irgendwie ja, alles sehr, sehr kritisch gesehen. Aber jetzt, wie die sich aufgestellt haben bei der Corona-Nummer, das ist einfach absolut unmöglich. Wobei natürlich auch da Einzelfälle gibt, Martin Michaelis, den muss man nennen, irgendwie aus Quedlinburg, diesen Pfarrer. Thomas Dietz aus der Uckermark, auch fantastischer Typ. Jürgen Fliege natürlich, also die ich jetzt persönlich irgendwie kenne, da gibt noch einige andere mehr. Aber im Großen und Ganzen Horror, einfach Horror. Also der Superintendent in Weimar, der damalige, sage ich jetzt glaube ich gar nicht mehr, Hinrich Herbst, der hat das wirklich fertig gemacht in der Sonntagspredigt von der Kanzel runter, die Montagsspaziergänger nicht mit Nazis zu vergleichen, sondern er hat gesagt, die Montagsspaziergänger sind Nazis, hat er gesagt. Und eine Bekannte von uns war zufällig in dem Gottesdienst, saß da in der ersten Reihe, hat laut Bu geschrien, hat unter Protest die Kirche verlassen. Und er hat ihr dann hinterher so einen ganz schleimigen Brief geschrieben und so, ja, sie hätte irgendwas missverstanden und so, das wäre ja gar nicht so gemeint gewesen und so weiter und so weiter. Also unsäglich. Jetzt sind wir wieder bei der Corona-Zeit, da erzähle ich in dem Zusammenhang mit Kirche auch noch eine kleine Sache. Das war Karsamstag 2021, glaube ich. Da saß ich mit Frau Masel morgens beim Frühstückstisch. Und da war wieder irgendwas, was mich so wahnsinnig aufgeregt hat, ne, bei der Kirche. Und dann haben wir, oh, morgen ist Ostern, ja, irgendeine Aktion machen. Ne. Hatte nur große Pappen, so Wahlkampfzeug und so. Ich rufe ein paar Leute an, wer hätte Lust, einfach, ich mache ein paar Schilder fertig, wir stellen uns einfach an das Hauptportal vor der Herderkirche stumm und gucken wir mal, was passiert.
Also stummer Protest.
Genau, stummer Protest, Ostersonntag, ja, an der Herderkirche in Weimar.
Was stand auf euren Pappen?
Da stand zum Beispiel, würde Jesus sich impfen lassen? Oder nächsten Liebe statt nächsten Hass? Solche Sachen. Waren wir, glaube ich, 10 oder 12 Leute, weiß gar nicht mehr ganz genau. Schönes Wetter, haben wir auch ein Video dann irgendwie davon gemacht. Und dann hat völlig unbeabsichtigt oben aus dem Turm haben dann noch Bläser gespielt, das war aber gar nicht mit denen abgestimmt. Und der Herbst, der dachte dann tatsächlich, das wäre irgendwie so eine Aktion gewesen, ne? Alles irgendwie so richtig strategisch durchgeplant und so, war aber gar nicht. Hat mich dann irgendwie angeschrieben, wir kannten uns. Ne?
Du musst vielleicht erklären, wer das ist für die Hörer.
Ja, das ist der Superintendent aus Weimar gewesen. Der Superintendent ist der Chef der evangelischen Kirchengemeinde, also hier aus dem Bezirk, der da das Sagen hat. Dann kamen die Leute dann, er selber hat auch nochmal aus der Kirche so rausgeguckt, ne, sich dann gleich wieder versteckt. Die anderen sind dann durch den Nebeneingang in die Kirche rein, die an uns vorbeigegangen sind, haben uns einfach nur irgendwie so ne, bekloppt gezeigt, Vögelchen gezeigt. Aber egal, wir haben das dann tatsächlich durchgezogen. Und dann kriegte ich dann eine E-Mail von ihm und er würde sich solche Aktionen weiterhin irgendwie verbieten. Und er wüsste ja, dass ich dahinter stecken würde und so. Ich habe dann irgendwie zurückgeschrieben, ja, ich habe gesagt, wir können da gerne mal drüber reden. Ja, und dann rief seine Sekretärin an, sagte, ja, Herbst würde da dann schon drüber reden wollen und am Telefon. Da habe ich gesagt, nee, so ein Thema kann man nicht am Telefon besprechen. Da muss man sich schon persönlich gegenüber sitzen, um die Sachen dann besser irgendwie besprechen zu können. Dazu war er nicht bereit und das war dann auch. Meine Frau, die dann zu der Zeit noch regelmäßig Kirchenaufsicht gemacht hat in der Herderkirche. Mittwochs nachmittags, so 2 Stunden hat die da gesessen, den Leuten ein bisschen was erklärt zu dem Altar, der da vorne ist und so. Die, noch nicht mal einen Anruf gekriegt, ne, dass die Kirche irgendwie zu ist und wie es jetzt weitergehen soll. Einfach unsäglich schäbig. Das ist mein Eindruck, den ich im Moment so von der Kirche habe. Ja. Und da kommt ja auch nach wie vor nichts. Keine Entschuldigung für all dieses Verhalten. Impfen des Nächstenliebe, ja, hallo.
Bruno Jonas hat mal wörtlich gesagt, wenn ich etwas Richtiges sage, unabhängig davon, ob es links, rechts oder konservativ ist, dann bleibt das auch richtig.
Ja, schön wäre es. Ist aber nicht mehr so. Also für ihn natürlich, ne, für mich auch. Ist auch völlig wurscht. Wenn ein Linker was Tolles sagt, bleibt es einfach toll. Rechter für mich genauso. Alles andere irgendwie auch, aber ist nicht mehr so. Heute wird einfach unterschieden zwischen Gut und Böse. Und wer die Guten sind, das wissen wir. Das sind die Leute von unserer Demokratie. Die bestimmen, was gut ist. Und der Rest ist einfach böse. Und der muss platt gemacht werden. Das ist der Stand der Dinge.
In solchen Zeiten ist es wirklich wichtig, Freundschaften zu haben, Beziehungen zu pflegen. Was bedeutet dir Freundschaft?
Ja, ist mir schon wichtig, aber jetzt auch nicht lebenswichtig, muss ich sagen. Also ich habe auch durch die Corona-Zeit also eigentlich meinen besten Freund irgendwie verloren mit, ja. Aber dafür neue Freunde gewonnen, die mir sehr ans Herzen gewachsen sind und die mir dann auch wirklich fehlen, wenn wir uns mal ein paar Wochen lang nicht sehen können. Das ist doch wunderbar. Und solche Abende, wie wir gestern Abend hatten mit Gerd Reuter, ist natürlich toll, dass da irgendwie so ein Mensch steht, der so ein fundiertes Wissen vermitteln kann. Aber solche Abende wären auch schön, wenn da keiner stehen würde und man würde sie einfach nur treffen. Das machen wir ja auch.
Bist du mit dir selbst befreundet?
Ja.
Was magst du an dir?
Ja, guck mal, ich sehe gut aus. Spaß, ja. Ja, gibt es so einige Sachen, die ich mag. Vielleicht ist das auch ein Thema, was wir ausklappen sollen.
Doch ein Thema, über was wir nicht reden wollen. Selbstlob sozusagen.
Ja, das fällt mir schwer. Also wenn jemand loben will, dann soll das jemand anders machen.
Was mögen denn deine Fans an dir? Bist du mit denen im Dialog oder?
Nee, eigentlich auch nicht. Habe ich auch nie so groß gepflegt. Ja, ich habe zwar auch ein Gästebuch auf meiner Seite und habe das aber auch nie so wirklich verfolgt oder mich da mal zu geäußert oder so. Nee, bin ich eigentlich nicht. Also Kommunikator bei uns ist eigentlich Frau Masut. Die ist da irgendwie...
Der hält alle Fäden in der Hand sozusagen.
Ja, das vielleicht nicht. Aber solche Kontakte zu pflegen, da ist die deutlich besser als ich.
Worüber kannst du nicht lachen?
Ja, also über die Entwicklung, die ich jetzt erlebe, im Thema Meinungsfreiheit, da wird es zunehmend schwerer, drüber zu lachen.
Und auch darüber zu schreiben oder Kabarett zu machen.
Ja, also ich meine, wie will man das noch überspitzen, wenn ein Ministerpräsident aus Schleswig-Holstein, ja, sich bei Markus Lanz in die Sendung setzt und über die Medien spricht und eindeutig irgendwie News benennt, ja, und den Zusammenhang mit dieser Brosius Gersdorf und dieser Unsäglichen, ja, die da Verfassungsrichterin werden wollte. Und Herr Günther dann News da irgendwie markiert als ein Medium, was weg muss. Und dann auf die Frage von Herrn Lanz, der eine wirklich unglaubliche Nachfrage, also verbieten und so, ja, einfach ja sagt, ganz klar ja, da gibt es ja nichts umzudeuteln oder so. Und dann auch gleichzeitig noch irgendwie sagt, er ist da nicht als Privatperson gewesen, sondern ich bin hier als Ministerpräsident eingeladen. Und dann hinterher sagt, also erstens hätte er irgendwie von News nicht gesprochen, das ging einfach nur allgemein um soziale Medien. Und ob man die erst mit 16 zulassen wollte, in einem Bundesland, wo mit 16 gewählt werden darf. Und das ist irgendwie alles möglich, das passt doch alles gar nicht mehr zusammen. Und sich dann noch irgendwie, ja, also hat er nicht gesagt, über News hat er nicht gesprochen, dann hat er doch jetzt noch weiter nachgelegt, hat gesagt, er hat da nicht als Ministerpräsident gesprochen. Und demnächst sagt er noch, ich war überhaupt nicht in der Sendung. Was kommt denn noch? Ja, Lanz kenne ich gar nicht oder wie? Und wo ist der Aufschrei in der Gesellschaft?
Ja, die Frage, was kommt denn noch, ist eine berechtigte Frage. Ja. Und was denkst du, was kommt? Wie geht's weiter?
Ja, es gibt ja Leute, die sagen, also 2026 ist der große Umbruch, ne? Die Welt kommt auf ein ganz anderes Energielevel und so. Ja, wenn das so ist, prima, mache ich gerne mit. Aber sonst gucke ich erstmal, was ist heute, ne? Wie komme ich nachher durch den höher werdenden Schnee gut nach Hause?
Und also das heißt, du übst dich, im Hier und Jetzt zu sein?
Ja, so gut es geht, bin ich natürlich auch nicht immer. Das klingt jetzt irgendwie so großartig. Nee, freue mich, morgen kommen Freunde, die uns besuchen. Und wir haben einen Spaziergang geplant und dann Kuchen gebacken und abends wird zusammen gegessen. Das ist schön und am Mittwoch gehe ich Badminton spielen und dann... Donnerstag weiß ich jetzt gar nicht, was ist. Und am Wochenende fahren wir zu Susanne Dagen, die ja hier im Kontrafunk auch bestens bekannt ist, Buchhändlerin aus Dresden. Für diejenigen, die den Namen noch nicht gehört haben sollten, die auch immer die Buchverkäufe gemacht fürs Festival und die uns jetzt schon jahrelang eingeladen hat, weil die haben wohl noch ein Haus in der sächsischen Schweiz. Und dann machen wir eine Nacht mit den beiden da gemeinsam, also ne, sie und ihrem Lebensgefährten. Und dann bleiben wir da eine Woche, hat sie uns angeboten, bleibt so lange, wie ihr wollt. Wir können im Moment so lange bleiben und dann sehen wir mal weiter.
Da ist viel Freiheit jetzt für solche Entscheidungen, für solche Reisen. Also das sind ja doch Reisen,
ja.
Nach wie vor.
Ja, klar, ja, eine kleine Reise in die Sächsische Schweiz, genau. Ja, solange das Girokonto noch mitmacht, alles gut.
Damit hast du meine Frage, was macht dein Leben reicher, schon beantwortet oder fehlt da noch was?
Ja, Freunde ist schon, also in dem Zusammenhang so, ne, wie ich sie gerade beschrieben habe, das ist irgendwie toll. Und ich habe, glaube ich, meinen Blick in der Natur nochmal irgendwie weiten können jetzt durch dieses Jahr. Weil wir wohnen da jetzt wirklich im Grünen. Und wenn wir bei uns jetzt aus dem Fenster gucken, wir blicken dann, wir können praktisch rücken nach Sachsen-Anhalt. Das ist ja Eckartsberger, ist ja praktisch gleich oben. Dann sieht man so diesen Höhenzug, ne? Und wenn dann weiter die Sonne aufgeht, das ist wunderschön. Einfach wunderschön. Ne? Und dann gibt es ja auch einen Swimmingpool da bei uns. Und wenn man dann da so einfach morgens die Treppe runtergeht, einen Bademantel anzieht, auch da gehen wir nochmal schwimmen.
Aber du warst ja auch mal Lehrer, oder?
Nee, ich wollte Lehrer werden. Also ich habe Lehramt studiert. Ich habe Musik auch abgeschlossen, Germanistik, aber nur Grundstudium. Und habe dann, musste man ja auch Praktika machen in der Schule und so, gemerkt, du kannst nicht noch irgendwie auf der Bühne was machen und guter Lehrer sein. Das geht nicht. Und dann habe ich gesagt, also so ein Mittelding oder so ein frustrierter Musiklehrer zu werden, das wollte ich auf gar keinen Fall. Das hätte ich auch ungerecht empfunden den Kindern gegenüber, muss ich sagen. Mir hat es wirklich Spaß gemacht, mit denen da Musik zu machen und so. Denen hat das auch Spaß gemacht, das kann ich sagen. Aber das war dann letztendlich keine Option.
Hat dir denn Schule Spaß gemacht?
Als Schüler? Bedingt. Echt bedingt. Also bis zur 10. Klasse war es wirklich schwierig. Bin da auch zweimal irgendwie hängen geblieben und hätte, also in Rheinhausen wahrscheinlich auch nie ein Abitur mehr gekriegt. Das war irgendwie schwierig mit meinem Namen. Bin dann, um ein Abitur zu machen, nach Rheinkamp gegangen, weil da hat man die Möglichkeit beim Musikleistungskurs. Ja, wurde damals angeboten. Und der damalige Musiklehrer Bernd Henschke war auch wirklich ein Grund für mich, dann letztendlich irgendwie Musik studieren zu wollen. Also.
Das heißt, die Impulse kamen nicht aus dem Elternhaus, die kamen tatsächlich aus der Schule.
Ja, doch. Genau. Also mit der Musik. Gut, mein Vater hat ganz gut Akkordeon gespielt, muss ich sagen. Ja, das schon. Aber das war jetzt in dem Sinne kein Musiker. Aber der hatte immer, wenn so Partys waren, ne, hier Sepp. Hast du Akkordeon mit? Ja, sicher. Und dann ging es los. Ne? Der konnte doch alles so aus dem Hut.
Dann verstehe ich auch die Vorliebe für die Orgel, weil so ein Akkordeon ist ja ein ganzes Orchester.
Wenn man es will, ja, genau. Ja, und Orgel ist ein tolles Instrument. Ne?
Damit kann man Räume füllen.
Ja.
Hattest du je Lampenfieber?
Eigentlich nicht. Gab vielleicht mal 2, 3 Situationen oder so da schon, aber im Wesentlichen eigentlich nicht, kann ich nicht sagen. Ja. Also für mich war immer wichtig, irgendwie vor dem Auftritt einfach nur Ruhe zu haben, dann nochmal ein bisschen spazieren gehen zu können, ein paar Sachen noch zu memorieren oder so, weil ich ja auch immer versucht habe, möglichst tagesaktuell zu sein. Oft auch Sachen dann wirklich noch ganz kurz vor dem Auftritt noch Formulierungen oder so eingefallen sind.
Das heißt, du hast auch viel improvisiert?
Nee, das meiste war schon geschrieben. Ich bin auch irgendwie, also ein sehr langsamer Schreiber, muss ich sagen, ne? Das war echt immer mühsam, aber ist anscheinend immer ganz gut angekommen.
Und du schreibst ja nicht nur Kabaretttexte, du vertonst auch poetische Texte wie Winterstill.
Winterstill, der habe ich die Musik gemacht. Der Text ist von Ante Krönung. Das ist entstanden, also kann ich vielleicht auch noch erzählen. Also in der Zeit, als ich noch da diese Kirchenmusiker nebenberufliche Anstellung hatte, gab es eine Zeit, wo ich so alternative Weihnachtskonzerte organisiert habe. Die Idee hatte eigentlich ein Kollege irgendwie aus Duisburg, also ein Rockmusiker. Und wir haben dann das erste Jahr noch was zusammen gemacht und der wollte dann aber irgendwie nicht mehr, also auf jeden Fall nicht mehr so, wie ich mir das irgendwie vorgestellt habe. Und wir haben uns dann getrennt, habe das dann alleine weitergemacht. In der großen Band, also wirklich ne, so Bass, Gitarre, Saxophon, Trompete, man irgendwie so braucht. Und das war wirklich eine wilde Mischung. Also aus Sachen, die man so kennt, Kirchenzeit, nun kommt der Heidenheiland, also für Orgel oder vierstimmigen Satz mit Trompete und so. Aber viel auch so schottisches oder irisches, so Weihnachts-Adventsmaterial, da gibt es ganz tolle Sachen. Dann Rockmusik natürlich. Ich habe ja kaum einen Rockmusiker, der nicht irgendeinen Song geschrieben hat zum Thema Weihnachten. Ich habe das Ganze moderiert. Auch mein Jugendchor hatte ich damals ja auch einen Jugendchor, der hat dann damals mitgemacht. und die ganzen Stücke für die arrangiert. Und wenn da einer irgendwie so ein bisschen Flöte spielen konnte, versucht hat, so zu arrangieren, dass die Sachen, die die dann gemacht haben, die haben alle gedacht, das Publikum hat gedacht, mein Gott, diese ganzen jungen Leute, wie toll die alle Musik machen können. Die konnten aber wirklich nur genau immer diese Sachen. Aber die haben die gut abgeliefert, hat bestens funktioniert, war ein sehr erfolgreiches Projekt dann letztendlich, ist 13 Jahre lang gelaufen. Haben wir an jedem Adventswochenende, Freitag, Samstag, Sonntag, haben wir gespielt, irgendwo, immer in Kirchen. Orgel natürlich, habe auch Orgelsachen dann irgendwie geschrieben und gespielt. Und ja, das war spitzenmäßig. Und vor allem diese ganz jungen Leute aus dem Jugendchor, 13, 14, weißt du, so Mädels, ne? Haha, wahnsinnig aufgeregt. Und dann so Senioren, weißt du, so Altrocker mit 60, ne? Die dann Slade gesungen haben und solche Sachen. Das war wirklich eine wilde Mischung, die gut funktioniert hat. Und die Leute erlebt habe, die gesagt haben, ich war seit, weiß ich nicht, 20, 30 Jahren zum ersten Mal wieder in der Kirche. Und das hat richtig gut getan. Und wir haben auch mal gespielt in einem Kloster, Karmeliterkloster in Duisburg damals. Die hatten also wirklich so einen abgeschlossenen Teil, also mit Gitterfensterchen. Dahinter waren die ganzen Nonnen. Um da aber Orgel zu spielen, durfte ich rein, weil da war der Spieltisch. Und dann war die Äbtin, die ist dann hinterher mit zu mir gekommen, die war über 70, ja. Er hat dann zu mir gesagt, also wenn das Rockmusik ist, da kann ich mich auch noch begeistern. Ja, das war eine schöne Zeit. Mhm.
Und du komponierst nach wie vor?
Mhm, das schon.
Also weniger das Schreiben, sondern eher die Musik, wo du kreativ bist. Wann bist du am kreativsten?
Och, ja, oft auch, wenn es einfach gefragt ist. Ja. Also zum Beispiel dieses Winterstill, was du jetzt gerade angesprochen hast. Das Video ist jetzt auch gerade erst entstanden. Also das Stück, das ist über 20 Jahre alt. Antek hat damals diesen Text geschrieben und ich habe die Musik drauf gemacht. Und dann Bassist, also ein ehemaliger Klavierschüler, der dann Kontrabass studiert hat, den wir jetzt besucht haben in Aachen. Also ein langer Umweg wieder, weil unsere Nenntochter in Belgien wohnt. Und dann haben wir gesagt, Mensch, da könnten wir doch eigentlich mal in den Johannes besuchen gehen, hatte meine Frau die tolle Idee. Und der Johannes hat mich drauf gebracht, hat er geschrieben, dass das für ihn noch so eine Adventszeremonie ist, dass er mindestens einmal in der Adventszeit Winterstill hört, dieses Stück. Ja. Und da habe ich gesagt, ach ja, richtig, da gab es ja doch dieses Stück. Habe mir das nochmal angehört, habe gesagt, Mensch, das ist eigentlich gut gelungen. Also ist eigentlich richtig gut gelungen, muss ich sagen. Und ich mache da Bilder zu.
Ach, die Fotos sind von dir?
Ja, die Fotos. Ja, ich habe dann einfach nur zusammengebastelt. Ja, die Musik ist von mir und Text ist von Antek Krönung. Barbara Bachendorf hat damals gesprochen und aufgenommen worden ist das dann 2003 oder so oder 2002 sogar. Das war auch noch so verrückt, weil die Aufnahmen, die wir dann gemacht haben, da waren wir gerade in der Schlusssequenz. Also war eigentlich alles fertig, wir waren schon beim Mischen. Stromausfall im Studio, nachts habe ich da gesessen. Tim Isford hat damals irgendwie alles aufgenommen. Und ja, wie lange kann es dauern bei Kerzenschein? Dann war dann morgens um 3 oder so, als wir dann letztendlich weiterarbeiten konnten. Also wir haben da bestimmt 1,5 Stunden gesessen ohne Strom. Wir wollten das aber unbedingt noch irgendwie fertig kriegen und so. Das musste ja dann noch weiter gemastert werden. Und ja, so ist dieses Stück jetzt nochmal in Erinnerung gekommen. Und
hat ein neues Leben bekommen.
Ja, genau. Mhm.
Und dein Leben hört sich ja auch an wie ein neues Leben. Es ist so viel in Veränderung, gerade in Bewegung, vielleicht auch tatsächlich seit der Corona-Zeit.
Ja, die hat bestimmt ordentlich dazu beigetragen, ganz bestimmt. Ja, dass man einfach nochmal kritischer hinguckt und die Sachen irgendwie noch deutlicher hinterfragt, als man eh schon gemacht hat.
Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, gerne.
Das war die Sendung Persönlich. Die Fragen stellte Susanne Gerlach.